Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Hallo du, ich weiß, es ist ungewöhnlich, dir so zu schreiben, aber dein Foto hat mich sofort angesprochen. Ich bin neu hier und suche jemanden, der ehrlich ist. Keine Spiele, nur echte Gefühle. Vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns gefunden haben.
Was dir jetzt gerade keine Stimme vorgelesen hat, ist eine von vielen typischen Erstkontakten von sogenannten Romance-Scammers.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Es fängt ganz unverfänglich an, ein paar Nachrichten hin und her, immer persönlicher, immer näher. Und plötzlich die berühmten drei Wörtli: Ich liebe dich. Und schon ist die Falle zugeschnappt. So ist es auch am Oli T. gegangen, der eigentlich anders heisst. Der Aargauer hat im April am Blick seine Geschichte erzählt. Er hat nach seiner Scheidung eine Französin kennengelernt, die ihm ihre Liebe versprochen hat. Am Ende hat er sie nie zu Gesicht bekommen, aber dafür sein ganzes Geld verloren. Gesamthaft hat der Oli T. seiner vermeintlichen Fernbeziehung 250'000 Franken überwiesen. Und die Chance, dass er das Geld je wieder gesehen wird, ist sehr klein. Diese Masche nennt man Roman Scam. Es ist eine moderne Form des Heiratsschwindels, die mit gefälschten Profilen und geklauten Bildern auf Social Media oder Partnerbörsen Verliebtheit vorgespielt wird, nur um die Leute am Ende aber abzuzucken. Jährlich werden in der Schweiz rund 700 Fälle angezeigt. Die Dunkelziffer wird aber aufs 20-fache davon geschätzt. Opfer sind oft Menschen mit starkem Partnerwunsch oder, wie die Fachstelle für Kriminalprävention sagt, Menschen, die einsam sind und unter mangelnder Zuneigung leiden. Aber wieso funktioniert die Masche eigentlich immer wieder? Wer steckt dahinter und wer trägt am Ende die Verantwortung über die Plattformen, auf denen das passiert? Die und weitere Fragen klärt meine Kollegin Olivia Ruffiner mit der Cornelia Diethelm. Sie ist Expertin für digitale Ethik, leitet den COS Digital Ethics an der HWZ und ist Gründerin vom Center for Digital Responsibility.
Herzlich willkommen im Durchblick, Cornelia.
Hoi, Olivia, freue mich, hier zu sein.
Wann hast du zum ersten Mal etwas von Romance Scams gehört?
Das war vor ein paar Jahren und zwar habe ich leider in meinem Umfeld jemanden, der auf das reingefallen ist.
Ah, was?
Ja.
Und wie ist es dort abgelaufen oder warum hat die Masche so funktioniert?
Ja, sie funktioniert wirklich, weil die Personen sich halt eine Beziehung wünschen oder wie sie einsam sind. Und dann werden sie einfach in einer verletzlichen Situation kontaktiert. Und darum funktioniert das, oder? Das hat sehr viel mit einer Sehnsucht zu tun, mit etwas sehr Persönliches, das mit anderen nicht teilt. Ist dann wie fast ein bisschen allein mit dem Gefühl. Und dann kann es einfach schnell passieren, dass man sich da reinziehen lässt. Mhm.
Sind das dann also die Merkmale und Charakteristiken, die die Betroffenen so ein bisschen gemeinsam haben? Gibt es so einen gewissen Typus, der anfälliger für das ist?
Ich würde sagen, es ist wirklich das Bedürfnis nach Zuneigung, nach mehr menschlichem Kontakt, vielleicht auch nach einer Scheidung oder wenn man den Partner verloren hat, dass man Lust hat, wieder auf eine Beziehung oder eben auch eine Einsamkeit, wo man sich vielleicht selber gar nicht zugesteht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mit Scham behaftet, dass man vielleicht mit dem Wunsch gar nicht so nach außen geht. Und eben, es gibt ja vielleicht auch Personen, die sich auf einer Partnerbörse dann offiziell committed, dass sie möchte dann Beziehung eingehen und dann dort zum Beispiel eben Opfer werden. Also es ist in dem Sinne einfach sehr, sehr eine perfide Masche, an die verletzlichen Personen herzukommen.
Ja. Was macht Menschen online denn so leicht manipulierbar? Schenken mir schneller Vertrauen?
Das ist eine ganz gute Frage. Das ist noch schwierig zu sagen, weil es ist vielleicht so, dass man mehr Vertrauen schenkt, weil man die Person halt nicht sieht. Man verlässt sich auf ein Foto, man verlässt sich vielleicht auf Text. Das heisst, die Fantasie wird viel mehr angeregt. Wenn du jemanden natürlich physisch siehst im Leben, dann ist das viel konkreter. Du hast viel mehr Informationen. In dem Sinne gibt es vielleicht viel schneller auch Sachen, die nicht ganz passen. Und das ist halt online nicht. Also dort kann man natürlich schon einfacher etwas vortäuschen, was so nicht ist, und du bist vielleicht leichtgläubig und gehst auch gar nicht davon aus, dass das in diesem Ausmaß überhaupt schon möglich ist. Es ist vielleicht auch so, dass es halt so professionell gemacht ist, dass es du auch nicht entdeckst. Also du hast zuerst eine kleine Konversation und dann wird sie immer ein bisschen grösser und die Person erinnert sich daran, was man miteinander besprochen hat. Sie stellt vielleicht Nachfragen von Sachen, die du ihr gesagt hast. Also es ist einfach alles so plausibel, dass du gar nicht erst von einer kriminellen Energie ausgehst.
Mhm. Und bei welchen Nachrichten oder Hinweisen sollten bei mir die Alarmglocken losgehen?
Auf jeden Fall dann, wenn du die Person noch nie gesehen hast und plötzlich passiert etwas und du musst Geld schicken. Mhm. Oder du kommst plötzlich einen Tipp über, der irgendwie schön ist, als dass es könnte richtig sein könnte, zum Beispiel irgendwo anlegen, das Geld anzulegen. Also das macht es eben auch so schwierig, oder? Rational gesehen sagt jeder, ja, ist ja logisch, jemandem, den du noch nie persönlich gesehen hast, solltest du kein Geld schicken. Oder es ist auch nicht plausibel, dass die Person plötzlich nicht mehr erreichbar, also dass sie nicht zu dir kann kommen, oder? Dass sie immer etwas dazwischen kommt und du die nie siehst. Aber der Verstand ist halt dann eben ein bisschen ausgeschaltet, weil du halt in so ein bisschen eine Beziehung reinschlitterst, weil Emotionen im Spiel sind, weil du natürlich auch ein netter Mensch bist, willst vielleicht jemandem helfen. Aber es ist ein schlechtes Zeichen, wenn du jemanden noch nie gesehen hast und du dieser Person Geld überweisest oder Geld anvertraust oder zum Beispiel auch dich loslässt, ja, für einen Kurierdienst oder so nutzen. Das sollte man alles nicht machen, wenn man die Person noch nie physisch gesehen hat.
Ja. Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, oder wenn ich jetzt den Podcast höre und merke, okay, da habe ich vielleicht einen Chat im Kopf oder so, wo das jetzt gerade ist und ich jetzt einen Scam vermute, gibt es irgendwelche Fragen oder gibt es irgendetwas, mit dem ich mich absichern könnte, um zu schauen, ob mein Gegenüber es ernst meint oder...
Es gibt immer wieder Personen, die dann vielleicht leicht in Zweifel aufkommen und dann probiere ich das ein bisschen mit Fragen oder so. Aber die Kriminellen, die sind natürlich so gut ausgerüstet, dass das dann vielleicht sehr häufig doch zu wenig bringt. Also was vielleicht am meisten bringt, ist wirklich das Geld nicht zu schicken oder den Wunsch nicht zu erfüllen. Weil dann merkt man tendenziell, dass die Beziehung relativ schnell endet. Weil dann merken sie, das ist zu gefährlich, da mache ich nicht mehr mit. Das Wichtige ist einfach auch, sich nicht verletzlich zu machen. Das heisst, während dieser ganzen Kontaktaufnahme, die man hat, nie irgendwie vertrauliche Informationen rausgeben. Also nie irgendein Passwort oder nie irgendwie intime Fotos schenken. Weil das sind alles Sachen, die es auch kehren kann. Also wenn jemand plötzlich merkt, die Person ist jetzt doch nicht mehr so ganz gemögig drauf und liefert, was ich möchte, dann kann es auch sein, dass sie einfach in eine zweite Phase gehen, dass sie nachher dich erpresst mit Sachen, die du freiwillig vorher ihnen gegeben hast. Also das heisst, eine Person, die man physisch noch nie gesehen hat, mit der solltest du eigentlich nichts Vertrauliches teilen.
Mhm. Ja, und wenn ich jetzt das gemacht habe oder schon Geld überwiesen habe oder plötzlich dann merke, die Personen fangen mich an, erpressen. Einerseits, ja klar, hat man dann grosse Schamgefühl, aber gibt es irgendeinen Ort, wo ich mich melden könnte oder wo ich Hilfe bekommen könnte, auch, wo ich auch nicht dafür verurteilt werde, dass ich dort reingefallen bin?
Ich glaube wirklich, man wird nicht verurteilt, weil das ist nicht dein Fehler, wenn du reingehst, sondern es ist das Problem, dass die einfach, das sind kriminelle Banden, die machen das einfach perfekt. Das heisst, dass man reingeht, das kann mehreren Personen passieren, da ist niemand einfach per se davor geschützt und darum zur Polizei gehen. Die Polizei das sagen. Und wenn man es eben der Polizei sagt, kann man auch verhindern, dass weitere Personen auf diesen Trick reingehen. Weil es sind Kriminelle. Sie tun unsere Gefühle missbrauchen. Es sind Kriminelle. Und darum ist die Polizei die richtige Anlaufstelle.
Ja. Du müsstest doch mal gerade die Perspektive von dieser Täterschaft einnehmen. Also, du sagst jetzt, es sind Kriminelle, aber es sind ja meistens nicht Einzelpersonen, oder? Es sind ja eigentlich so Netzwerke, wie zum Beispiel jetzt die Yahoo Boys, was ist da für ein System dahinter? Oder auf was probieren die das? Auf gut Glück? Oder wie funktionieren die?
Das sind genauso Profis wie wir, die gehen arbeiten. Also die haben recht geregelte Arbeitszeiten. Sie müssen ja dann auch mehrere Personen betreuen. Sie müssen permanent für die zur Verfügung stehen. Sie müssen immer natürlich wieder wissen, was habe ich mit dem besprochen, um auf das referenzieren können. Also das ist wirklich ein Job, den sie ausführen. Und die Lehre natürlich, so wie man das vielleicht im Verkauf lehrt oder im Marketing, ist also wie ein Handwerk. Also wie kannst du das Vertrauen erschleichen? Wie kannst du Zweifel ausräumen? wie kannst du jemandem ein gutes Gefühl geben? Also das, durch das entsteht dann eben nachher so ein bisschen eine Abhängigkeit. Das heisst, so wie man in anderen Professionen halt lehrt, was macht einen guten Sales aus oder einen guten Kundendienst, genauso lehren die auch, wie sie jemanden emotional abhängig machen, wie jemand dann eben nicht mehr Nein sagen kann, wie man kann, wenn Zweifel aufkommen, eben gewisse Fragen ein bisschen wegwischen, sodass wieder alles gut ist. Also das sind wirklich Kriminelle, die das Handwerk kennen und die ganz normal an den Arbeitsplatz gehen und die Tätigkeit ausführen. Und wie du gesagt hast, es sind Gruppen, und das ist sehr häufig bei Kriminellen so, also dass wir das Gefühl haben, dass selbst bei Hackern oder bei bösen Hackern, das sind auch keine Einzelpersonen, sondern da findet dann auch ein bisschen eine Arbeitsteilung statt, oder wer macht vielleicht ein bisschen was, muss ja auch Stellvertretungen vielleicht mal haben, oder kann sein, dass jemand ausfällt. Also von dem her, ja, es sind wirklich Banden, ganze Gruppen. Es gibt gewisse Länder, die vielleicht ein bisschen anfälliger sind, wo dann eben vielleicht das gut funktioniert bei einem Netzwerk und dann wird das Netzwerk grösser. Oder es gibt vielleicht Konkurrenz durch ein anderes Netzwerk. Ja, also es ist wirklich eine Firma.
Krass. Und jetzt, wenn wir jetzt gerade von der Metapher Firma, oder dem Sprachbild Firma, wenn weitergehen, wie hat sich denn eigentlich der Beruf Roman Scammer verändert mit der KI, also mit generativen KI wie Text- und Bildgeneratoren?
Ich kenne mich jetzt beim klassischen nicht aus, aber man kann sicher sagen, dass künstliche Intelligenz im digitalen Raum hilft natürlich, deine Identität zu verschleiern. Es ist natürlich einfacher, sehr attraktive Fotos zu generieren, ein Profil anzulegen. Es hilft natürlich auch, wenn du die Sprache nicht sprichst, in dieser Sprache sehr eingängige Mails zum Beispiel zu schreiben, Textnachrichten zu verschicken. Also genauso wie wir es schätzen, dass wir bessere Formulierungen haben, schönere Fotos, ist es natürlich auch ein wunderbarer Fundus für Kriminelle.
Ja, ein weiteres Werkzeug. Auf welchen Plattformen basieren denn Romance-Scams so am meisten? Oder welche sind so am anfälligsten dafür?
Online-Plattformen, also so Dating-Plattformen, sind auf jeden Fall anfällig, weil dort hast du natürlich schon mal die Personen, die eigentlich in diese Beziehung eingehen wollen. Und das andere sind nachher soziale Netzwerke, weil dort sind eben zum Teil die Leute dann vielleicht auch, haben ein Profil, und das kommt dann vielleicht ein bisschen auch aufs Alter drauf an. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel bei den Bekannten, wo ich habe, ist es zum Beispiel Facebook gewesen. Also ich glaube, das kommt dann manchmal vielleicht auch aufs Alter drauf an, wo machst du gute Erfahrungen damit. Und was auch typisch ist, damit sie dann eben nicht von den Plattformen gesperrt werden, gehen sie dann relativ schnell eben auch auf bilaterale Kanäle. Also sie wechseln dann zum Beispiel auf WhatsApp.
Okay.
Weil das müssen wir ja auch sicherstellen, oder? Dass wenn mehrere Leute sich beklagen über einen Account, dass das gesperrt wird. Und das kannst du natürlich genau umgehen, wenn du dich nachher, sobald du dein Opfer hast, eigentlich auf einen anderen Kanal verschiebst. Aber grundsätzlich kommen natürlich hier alle Kanäle in Frage. Also auch das Instagram kommt hier in Frage oder so. Aber es sind vielleicht eher die Plattformen, wo du natürlich auch persönliche Fotos austauschst, wo du etwas von deinem Privaten zeigst, weil aufgrund von dem können sie dann natürlich auch eher ein bisschen schauen, die Person könnte einsam sein oder die hat gerade eine Scheidung hinter sich oder die ist traurig. Das hast du natürlich in einem Business-Netzwerk ein bisschen weniger.
Mhm. Und gibt es da überhaupt irgendwelche Mindeststandards auf diesen Plattformen, die eingehalten werden müssen? Oder was machen die Plattformen, um ihre Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen davon zu schützen? Ist das ein Problem, das bei denen auf dem Schirm ist?
Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist sicher, dass man, wenn wir eigentlich sagen, da gibt sich jemand als jemand Falsches aus oder ich habe jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, dass man das meldet. Und wenn sie natürlich zu viele tätige Meldungen haben, dass sie so ein Profil sperren. Aber in der Vergangenheit oder bis jetzt ist es natürlich immer so gewesen, dass es ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil die dann einfach wieder ein neues Konto auf unter einem neuen Namen. Das heisst, das funktioniert nur mässig. Viele schämen sich oder vergessen es auch schlicht zu melden. Das heisst, die kommen mit denen nicht durch. Also das ist sicher noch nicht befriedigend gelöst. Ist wirklich auch grundsätzlich halt eine Schwierigkeit.
Ja. Und wenn jetzt so ein Romance-Scam passiert, wer trägt da eigentlich die Verantwortung? Sind es Betrügerinnen, sind es Nutzerinnen oder sind es am Ende sogar vielleicht Plattformen?
Grundsätzlich sind natürlich schon die Kriminellen quasi die Bösen, oder? Also sie gehen mit einer kriminellen Absicht daher. Ich würde sagen, die Anbieter, und die probieren das auch, wenn sie merken, es gibt einen Missbrauch Oder eben, es ist ganz klar eine falsche Person, dass sie dann das sperrt. Aber das sehen wir ja zum Teil auch mit Promis, wo dann ganz klar ist, dass die missbraucht werden für eine Werbung, für Anlageberatung oder so, dass dann das sehr lang geht, bis das überhaupt gesperrt wird, weil sie dann zum Teil auch sagen, ja, das ist Meinungsfreiheit oder dass sie finden, sie haben zu wenig Beweis oder sie sind natürlich dann im Ausland. Also es ist extrem schwierig, an die Plattform herzukommen. Ich glaube, mit dieser Plattformregulierung, die man auch in der Schweiz jetzt noch ein bisschen verschoben hat, wird es auch darum gehen, die Verantwortung ein bisschen zu verbessern. Oder dass auch, wenn Verfahren sind, dass man natürlich zusammenarbeitet mit der Polizei, mit der Behörde. Das ist auch etwas Wichtiges. Es ist nicht ganz einfach, wenn man in unterschiedlichen Ländern ist. Und ich glaube, was schon wichtig ist, ist, dass wir alle uns fit machen, dass wir wissen, was es für Betrugsmaschen gibt, um möglichst wenig drin hineinzufallen. Im Wissen ist es schwierig, aber je mehr als wir darüber reden, desto einfacher ist es vielleicht auch zu sagen, warte, wenn ich die Person noch nie gesehen habe, ich schicke kein Geld, ich schicke keine intime Fotos, es könnte eine kriminelle Energie dahinter stecken. Also dass man nur schon weiss, das gibt es, weil viele wissen das gar noch nicht. Und darum müssen wir unbedingt auch in diese Kompetenz investieren, dass es das gibt. Und dass man eben auch heute zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz das noch viel, viel besser herkriegt als vielleicht früher.
Also ist es so ein bisschen auch auf, also würdest du jetzt so sagen, auf die Eigenverantwortung, die eigene Bildung in dem Sinn, aber bräuchte es aus deiner Sicht auch mehr gesetzliche Rahmenbedingungen?
Also ich glaube schon, dass es die Sorgfaltspflichten braucht und dass man zum Teil denen zu wenig nachkommt. Da haben wir ein bisschen ein Problem vom Recht, oder? Dass wenn wir etwas im Schweizer Recht drinnen haben, dass sich dann vielleicht andere aus dem Ausland nicht unbedingt dran halten. Aber ich denke mir, ja, da müssen wir sicher wahrscheinlich die Schrauben ein bisschen anziehen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass die Sorgfaltspflicht der Anbieter, Leute wirklich rauszukicken und so, schneller zu reagieren, dass das wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Weil die Kriminellen, die finden immer wieder einen Weg, an ihre Opfer zu kommen. Und darum glaube ich, der ganz, ganz grosse Hebel ist schon, dass wir uns fit machen, dass wir wissen, dass es das gibt. Und durch das weniger drin hineingeht. Oder auch als Bekannte das erkennt und die Person mit dem konfrontiert und sagt, hey, wahrscheinlich hast du da nicht eine Beziehung zu irgendeiner super Person, die jetzt per Zufall bei dir gelandet ist. Ist das überhaupt plausibel? Sondern du bist da ziemlich sicher auf Kriminelle hineingefallen.
Es werden, in der Schweiz werden jährlich rund 700 Fälle angezeigt. Was müsste sich gesellschaftlich ändern, damit weniger Menschen Opfer von Romance-Scams werden?
Das eine ist sicher, eben, dass man es weiss, weil dann ist man vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger mit Online-Kontakt, dass man sagt, okay, das ist jetzt zwar ein nettes Gespräch, aber warum soll immer per Zufall etwas dazwischen kommen oder warum tun wir dir jetzt so etwas Verheißungsvolles sagen, wo irgendwie nicht plausibel ist, also dass man mehr noch ein bisschen plausibilisiert. Das Wichtige ist aber auch da, dass man eigentlich Kampagnen fährt, wie das auch passiert von Seiten der Polizei. Je stärker, als man darüber redet, umso mehr tun wir es eben auch ein bisschen enttabuisieren. Dass Personen, die auf das hineingehen, wissen, das ist nicht ihre Schuld, sondern es ist das Problem, dass die Kriminellen das einfach wahnsinnig gut herkriegen. Also dass man eigentlich die Scham ein bisschen ja, versucht auf die Seite zu schieben, dass man zur Polizei geht, weil das hilft nachher allen anderen, die hoffentlich dann nicht auf das hineingehen.
Ja. Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Würdest du heute noch jemandem online vertrauen, wo du nie getroffen oder gesehen hast?
Nein. Ich würde wirklich niemandem vertrauen, den ich noch nie physisch gesehen habe, weil ich einfach weiss, dass das relativ einfach manipulierbar ist und dass wir verletzlich sind und dass es relativ schnell passiert, dass wenn wir jemandem vertrauen, etwas vielleicht dieser Person sagt oder gibt, wo uns dann wieder zusätzlich verletzlich macht, wo wir vielleicht erpressbar sind oder wo wir aus Scham das Gefühl haben, wir müssen jetzt zahlen. Also ich denke mir auch, im digitalen Raum niemandem vertrauen, den man noch nie im echten Leben gesehen hat.
Danke dir, Cornelia, für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Merci dir auch. Herzlichen Dank, Olivia.
Wenn du mehr wissen willst zu Romance-Scams, dann verlinken wir dir in den Shownotes die Infopage von der Schweizerischen Kriminalprävention. Dort findest du auch weitere wichtige Infos rund um Sicherheit in der digitalen Welt. Mein Name ist Sinal Bisetti und wenn dir die Folge gefallen hat, dann like oder folge uns. Den Abschluss macht wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Rüebli sind ursprünglich lilafarbig. Erst im 17. Jahrhundert ist die orange Variante zu Holland gezüchtet worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.